Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Franz Daschner war lange Direktor des Instituts für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene an der Universitätsklinik in Freiburg. Er ist der erste Mediziner, der den Deutschen Umweltpreis bekommen hat. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1. Leute, guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
Herr Daschner, Deutschland hat Angst vor einer Wüstengrippewelle. Sie auch?
Ja, natürlich.
Echt?
Wer vor der echten Influenza keinen Respekt hat als Mediziner oder vor allem als Patient, der ist schlecht beraten. Mhm. Drum kann man als Mediziner nur raten, vor allem älteren Leuten, so in meinem Alter, sich impfen zu lassen, auch wenn der jetzige Impfstoff nicht 100% wirkt, vielleicht ja. Nur 25 oder 30.
Haben Sie
sich
im letzten
Herbst? Schutz, ein bisschen Schutz ist besser als gar keiner.
Haben Sie sich im letzten Herbst impfen lassen?
Ja, natürlich.
Okay. Würden Sie jetzt Leuten, die sich nicht haben impfen lassen, empfehlen, das nachzuholen?
Ja.
Jetzt aktuell?
Aktuell, denn innerhalb von wenigen Wochen ist zumindest ein gewisser Impfschutz aufgebaut worden. Und wir wissen ja nicht, wie lange die Epidemie noch dauert. Die ist ja möglicherweise erst am Anfang. Mhm. Und die Infektionszahlen, so wie das Robert-Koch-Institut, die vor kurzem publiziert hat, die nehmen ja noch zu. Mhm. Also wir sind am aufsteigenden Ast einer Influenza-Epidemie.
Wie kann man sich ansonsten schützen? So ganz banale Geschichten, regelmäßig Hände waschen beispielsweise?
Das ist das Wichtigste.
Das Wichtigste?
Absolut das Wichtigste zur Verhütung der Übertragung von normalen Infektionskrankheiten und von Influenza ist Händewaschen und Händedesinfektion. Die meisten Viren, übrigens auch die meisten Bakterien im Krankenhaus oder außerhalb, werden mit den Händen übertragen.
Ja.
Und von den Händen geht es ans Telefon oder ans Mikrofon und von dort wieder, weil wir uns oft in den Mund und in die Nase langen, geht es in unsere Atemwege.
Wir beide haben uns vor der Sendung die Hände geschüttelt. Eigentlich ein Fehler unter hygienischen Gesichtspunkten?
Unter hygienischen Gesichtspunkten ein Fehler, weil wir uns eigentlich hinterher hätten die Hände waschen müssen. Aber ich sehe ja hier im Studio ist keine Möglichkeit.
Nein,
das hätte es aber trotzdem nicht gemacht.
Ja, das ist eigentlich eine Sitte, wie sie in Mitteleuropa seit vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten üblich ist, aber unter Hygienegesichtspunkten eigentlich völliger Blödsinn.
Unter Hygienegesichtspunkten ist das das Falscheste, was man machen kann.
Aha. Genau. Wie ist es mit dem Abstand, den man halten sollte oder halten müsste, um sich zu schützen? Wie groß ist der? 1 Meter, das ist die Distanz jetzt gerade zwischen uns, ausreichend?
Ungefähr 1 bis 2 Meter. Nur die meisten Viren, ich sag's nochmal, werden nicht durch Husten, Schnupfen und so weiter übertragen, also Niesen, sondern indem man in die Hand hinein niest oder hineinschnupft und dann mit dieser Hand wieder Gegenstände oder andere Hände anfasst oder andere Personen.
Aha.
Und am wirksamsten wäre, wie es zum Beispiel in China ist, dass dann die Leute gleich einen Mundschutz tragen. Aber das ist bei uns nicht machbar.
Das ist schwierig.
Und das Wichtigste nochmals ist das Händewaschen.
Gehört zu so einem kollektiven Präventivprogramm auch öffentliche Toiletten zu meiden?
Nein, nein. In der Toilette kriegt man, auch wenn sie nicht besonders ästhetisch ist, in Deutschland keine Infektion. Es gibt in den letzten 10 bis 20 Jahren keine wissenschaftliche Untersuchung, dass man oder ein Ergebnis, dass man sich aus einer Toilette, auch wenn es eine Autobahntoilette wäre, eine Infektion holt. Das ist ein Missverständnis. Die meisten Bakterien, wohlgemerkt, sind an den Händen, nicht am Hintern.
Sie sehen mich staunend, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ist tatsächlich so. Keine Studie belegt Infektionen dieser Art.
Das größte Infektionsrisiko in einer Wohnung ist nicht die Toilette und das Bad, so wie die Industrie uns das sagen will, sondern ist die Küche.
Okay.
Und ist nicht der Po, sondern sind die Hände.
Unser Gast ist der Umwelt- und Hygienemediziner Professor Franz Daschner, der eigentlich aus Regensburg kommt, aus dieser wunderschönen bayerischen Stadt, aber schon sehr lange in Freiburg lebt, also der anderen sehr schönen badischen Stadt.
Mhm.
Kann man so sagen.
Kann man so sagen.
Stadttechnisch gesehen haben Sie Glück gehabt im Leben.
Ich habe nicht nur wegen der Städte, sondern auch sonst viel Glück gehabt in meinem Leben.
Ja. Weswegen sonst noch? Schöner Beruf?
Weil ich das verwirklichen konnte, was ich mir als kleiner Junge gewünscht habe. Ich bin ja Jahrgang 40 und habe die Kriegsjahre miterlebt und war sogar mal so arm mit meiner Mutter. Ich bin halbweise gewesen, dass ich Sozialamt angegangen habe, wegen dem Wintermantel und so. Und da wollte ich eine Familie haben, ein großes Auto. Aha. Und ich wollte Chef werden. Und alles das ist mir gelungen und darum bin ich ein zufriedener Pensionist und Rentner.
Also Chef sind Sie insofern geworden, als Sie lange Direktor des Instituts für Umweltmedizin in Freiburg waren. Großes Auto fahren Sie auch, wobei das schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist?
Ja, man darf es kaum sagen und ich bin auch oft schon von meinen Mitarbeitern gerügt worden. Ich habe einen schönen großen Mercedes, wie in Baden-Württemberg ja üblich. Und der ist aber 22 Jahre alt und den werde ich auch fahren, bis er 30 oder 35 Jahre alt ist. Und ich fahre nur ungefähr 5.000 bis 6.000 Kilometer im Jahr. Aha. Das heißt also, mein Umweltgewissen bezüglich des großen Autos wird ein bisschen konterkariert, dass ich es kaum benütze.
Wir wollten, Herr Daschner, über die Küche reden. Kann man ganz plakativ sagen, in einer normalen deutschen Küche finden sich erheblich mehr gefährliche Bakterien als auf einem normalen deutschen Klo?
Absolut. Die Küche, wenn man von Haushaltsgefahren rechnet durch Infektionen, ist der Hotspot. Hotspot. Nicht das Klo und nicht das Bad und nicht die Dusche. Und in der Küche sind es wiederum hauptsächlich die Nahrungsmittel. Aha. Viele unserer Nahrungsmittel, Hackfleisch, Hühnchen, roher Schinken und so weiter, sind mit Bakterien übersät. 30-50% der deutschen Hühnchen, die wir kaufen, sind voll mit Salmonellen, Campylobacter und anderen bösen Keimen. Und wenn man die auftaut, dann hat man die Keime im Auftauwasser. Und wenn man sich hinterher nicht die Hände wäscht und das Geschirr anständig spült, heiß und dann gleich in die Geschirrspülmaschine, dann können Infektionen und Bakterien übertragen werden.
Wie ist es, wenn ich das Ganze, was Sie gerade aufgezählt haben, ordnungsgemäß aufbewahre, im Kühlschrank beispielsweise, dann gehe ich trotzdem ein Risiko ein, wenn ich das dann nachher, keine Ahnung, auf irgendwelche Teller verteile oder für die Pfanne vorbereite?
Die Leute meinen, wenn man etwas in den Kühlschrank tut, dann kommt es hinterher raus und ist hygienisch einwandfrei. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man kontaminiertes Hackfleisch mit Millionen von Bakterien, die in den Kühlschrank tut, 2 bis 3 Tage, dann bleibt die Keimzahl identisch. Aha. Die Keime sterben durch Kühlung nicht ab. Übrigens auch nicht durch Tiefgefrorenes. Sie tun ein Hühnchen in das Tiefkühlfach, kontaminiert, dem es raus ist, immer noch kontaminiert.
Ja.
Also die Vorstellung der Kühlung und deswegen hygienische Sicherheit ist falsch. Die Kühlung verhindert nur, dass mehr Keime entstehen.
Ja.
Das ist das Einzige, was der Kühlschrank leistet.
Bei welchen Temperaturen sterben diese Keime dann ab? Das heißt, was muss beim Kochen gewährleistet sein?
Beim Kochen, mindestens 60, 70 Grad. Mhm. Kühlschranktemperatur im Durchschnitt so 7 bis 8 Grad, das wäre gut. Aber 1 Grad oder minus 10 oder minus 20 Grad tötet die Bakterien nicht ab. Und es gibt sogar einige Bakterien, die wachsen im Kühlschrank. Aha. Also wenn man einen Rohmilchkäse, der voll mit Listerien ist, in den Kühlschrank tut, dann kommen hinterher mehr Bakterien raus, als man vorher reintut. Manche Bakterien lieben die Kälte, um zu wachsen.
Aha. Das wusste ich auch nicht.
Ja, die Bakterien sind phänomenal.
Okay. Wenn wir über Hygiene im Haushalt, in Wohnungen, in Häusern sprechen, landen wir aus den bereits erwähnten Gründen sehr schnell in der Küche. Jetzt gucken wir uns diese klassische Holzplatte an, auf der Brot geschnitten wird, irgendwie Wurst geschnitten wird, Fleisch bearbeitet wird an. Wie viele Bakterien wohnen dort?
Viele.
Viele?
Sehr viele. Vor allem, wenn man dort Fleisch schneidet oder wenn man dort ein nicht aufgetautes Hühnchen. Aber Holz ist antibakteriell.
Aha.
Alle Hölzer haben antibakterielle Eigenschaften. Manche mehr, manche weniger. Das kann man sich leicht dadurch erklären, dass Bäume nicht 100, nicht 200, nicht 500 Jahre oft stehen, sondern Tausende von Jahren. Und die sind Tausende von Jahren immer von Bakterien, Pilzen und Viren umgeben. Auch in der Erdreich ist alles voll mit Bakterien und Pilzen. Und die müssen, damit sie so lang stehen bleiben können, müssen sie antibakterielles Eigenschaften entwickeln.
Trotzdem sollte man das Hühnchen, das Aufgetaute, nicht auf dieser Holzplatte bearbeiten, sondern...
Warum nicht? Man kann das machen und dann hinterher die Holzplatte natürlich in die Geschirrspülmaschine und vorher heiß abspülen.
Und dann,
Holz ist besser als Plastik. Ich wiederhole, Holz ist besser als Plastik. Wir haben
auch besser als Porzellan.
Auch besser als Porzellan. Mit Plastikblättchen Blättchen verglichen, haben Keime drauf wachsen lassen, die im Krankenhaus Infektionen machen. Auf Holz sind sie abgestorben, auf Plastik sind sie gewachsen.
Wenn wir gerade bei der Spülmaschine sind, da gibt es ja verschiedene Temperaturen, die man einstellen kann. 30 Grad, 50 Grad, 60 Grad, immer die höchste zur Sicherheit einstellen?
Nein, nicht? Nein. 40 Grad reicht.
40 reicht?
40, wenn es ganz schlimm ist, dann 60 Grad, weil die Spülmittel, die man noch dazu gibt, Die haben ja Tenside und die lösen Bakterienwände auf.
Was halten Sie denn von diesen gelben Spültüchern, die man bei den Discountern kaufen kann?
Ja, die sind ganz furchtbar. Weil da ist dann der ganze Dreck drin. Diese Spültücher muss man mindestens einmal in der Woche waschen bei 40 oder 60 Grad oder wegschmeißen, weil die sind ja ganz billig. Also da ist ein Bakteriensee drin, immer.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Das ist so?
Das ist so.
Ja.
Und auch nachgewiesen.
Ja. Wie ist es eigentlich mit Salat?
Salat ist, früher ist er ja gedüngt worden mit bösen, geheimhaltigen Odel, also Jauche.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Der Salat, der heute gekauft wird, der ist im Wesentlichen nicht keimfrei, aber er ist keimarm.
Mhm.
Und wenn man den vorher wäscht und sauber das zubereitet reicht. Und dann gleich isst, dann ist dadurch keine Gefahr. Bei Salaten nicht, nein.
Gilt auch für Gemüse?
Gilt auch für Gemüse. Gemüse wird ja in der Regel gekocht.
Ja.
Und auch das rohe Gemüse, wenn es gewaschen wird, ist nicht gefährlich.
Wir haben ja eine Nase, die uns irgendetwas signalisiert. Beispielsweise, ob, wenn man an Wurst riecht, ob das noch gut ist oder nicht. Kann man dieser Nase vertrauen?
Auf jeden Fall. Wenn sie gut funktioniert schon und wenn sie nicht dicht ist durch irgendwelchen Infekt. Man kann ihr deswegen vertrauen, weil wenn der Geruch so intensiv ist, dass man es schon merkt, dann muss man es auf jeden Fall wegschmeißen. Und wir riechen relativ gut, natürlich nicht so gut wie ein Hund, aber wir riechen, wenn ein Nahrungsmittel durch Bakterien oder andere Erreger verunreinigt ist und dann nicht mehr genießbar ist.
Und wir sehen es, weil die Konsistenz dann sich auch möglicherweise so schon verändert hat.
So ist es.
Wir haben sehr viele Fragen schon jetzt bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Ein Hörer aus Villingen fragt, was ist davon zu halten, wenn bei der Visite im Krankenhaus der Chefarzt den Patienten quer über alle Betten die Hand reicht?
Das ist ganz, ganz schlimm. Und eigentlich, aber da gehört ein großer Mut dazu, müsste man als Patient zu diesem Chefarzt sagen, wasch dir zuerst die Hände, bevor du an meinen Bauch gehst.
Ja.
Leider ist das mangelnde Händewaschen und Händedesinfektion immer noch die größte Sünde, die in Krankenhäusern gemacht wird. Und die ist leider für viele Krankenhausinfektionen, vermeidbare Krankenhausinfektionen verantwortlich.
Ich habe gestern, als ich ein bisschen recherchiert habe, im Internet ein Beispiel gefunden. Hygienekongress, Fachkongress. Zwei Mediziner verkleiden sich als Klo-Mann und Klo-Frau und stellen was fest?
Stellen fest, dass auch die Hygieniker, wenn sie sich auf einem internationalen Kongress treffen, nach dem Klogang genauso selten die Hände waschen wie ein normaler Bürger.
Ja.
Das, ich weiß nicht, woran es liegt, aber
obwohl es das A und O ist von
allem. Obwohl es das A und O ist, sind die Hygieniker nicht besser als der normale Mensch.
Eine SWR1-Hörerin möchte wissen, ob es für Sie eine Alternative zu diesen berühmten gelben Spültüchern gibt.
Eine Alternative gibt es nicht.
Gibt es nicht.
Wenn man entweder man nimmt die Spültücher oder Schwämme oder irgendwelche, oder doch, es gibt eine Alternative, fällt mir ein, natürlich, Einwegtücher. Einwegpapiertücher, die man hinterher wegschmeißt, aber dann verbraucht man ja Rollen.
Ja, eben.
Ja, und dann schädigt man wieder die Umwelt.
Das ist aber nicht gut.
Das ist eine Alternative. Da hat sie recht.
Okay. Eine andere Hörerin möchte wissen, ob es Sinn macht, Fleisch medium zu bestellen und zu essen.
Wenn das Fleisch, Frischfleisch, massiv kontaminiert ist und damit muss man häufig rechnen, dann ist die sicherste Methode das Durchgaren und Durchbraten. Punkt.
Mhm.
Wenn es bloß halb durchgegart ist, dann hat man immer noch fast die Hälfte an Infektionsgefährdung. Das muss man einfach wissen.
Mhm.
Also wenn man 100% sein will mit seinem kontaminierten Fleisch, dann muss es durchgebraten sein.
Ein Hörer skizziert folgende Situation. Zu Hause sind zwei Menschen krank. Wie sollen die sich gegenseitig einander gegenüber verhalten, damit sie sich nicht pausenlos wechselseitig anstecken?
Die zwei sind aber schon krank.
Die sind schon krank.
Und dann ist nur ein Dritter und ein Vierter, der ist noch nicht krank in dieser Familie. So schätze ich, ist die Frage gut, gedacht.
Dann wird es ein bisschen arg kompliziert. Jetzt bleiben wir mal bei den Zweien. Also zwei Kranke sind zu Hause. Was sollen die machen, damit sie möglichst schnell wieder gesund
werden? Damit sie möglichst schnell wieder gesund werden. Oh Gott, das ist eine schwierige Frage.
Nichts
wahrscheinlich
miteinander
waren
zu tun
sie,
haben.
Wahrscheinlich waren sie schon beim Doktor. Und wenn sie schon angesteckt sind, dann müssen sie einfach durch die Krankheit durch. Fertig.
Ne, ich meine jetzt wechselseitig, also Mann, Frau, beide sind krank und die sollen ja schnell wieder gesund werden. Sollen die sich jetzt meiden oder was sollen die machen?
Wenn beide gleich krank sind,
ja,
dann ist es ja relativ wurscht, was sie machen.
Die, denn
sie sind doch schon angesteckt.
Das ist schon,
und wenn der eine den anderen küsst und so weiter, dann gibt er die einen Bakterien zum anderen, aber das sind ja wahrscheinlich die gleichen. Dann ist es doch eh schon egal.
Dann ist es wurscht.
Ja, natürlich.
Aber die müssen gar nichts machen.
Wenn sie unterschiedliche Virusstämme haben sollten, was ja auch vorkommt.
Okay.
Ja? Der eine hat echte Influenza und der andere normale Atemwegsviren. Dann sollen sie sich möglichst nicht küssen, sollen sich nicht umarmen, sollen möglichst Abstand halten und sollen sich die Hände waschen.
Und
so häufig wie nur irgendwie möglich.
Lassen Sie uns über Antibiotika sprechen. Herr Daschner, kann man vereinfacht gesagt sagen, wir haben in unserem Leben viel zu viel Antibiotika zu uns genommen?
Wir kriegen während unseres Lebens in der Klinik und außerhalb der Klinik viel zu viel Antibiotika. Die Überanwendung von Antibiotika in Klinik und Praxis und vor allem auch in der Tiermedizin ist eines der großen Infektionsprobleme, was wir zurzeit haben, und eine der Hauptursachen von resistenten Krankenhausinfektionen. Die Überanwendung von Antibiotika ist einer der größten Fehler, die Mediziner heute leider noch machen.
Also,
weltweit.
Also Ärzte, die, obwohl es ein viraler Infekt ist, sofort mit Antibiotika arbeiten, die eigentlich ja gar nichts bewirken. Die wirken ja, glaube ich, nur bei Bakterien, oder?
70-80% aller Rezepte, und ich glaube, dass es jetzt auch so ist während dieser Grippeepidemie, von Rezepten für Patienten mit grippalen Infektionen enthalten ein Antibiotikum. In 60-80% dieser Fälle ist es völlig überflüssig. Unter anderem, weil die Doktors auch vorher, bevor sie das Antibiotikum verschreiben, keine bakteriologischen Untersuchungen machen. Ganz abgesehen davon, dass Antibiotika nicht gegen Viren wirken. Nur in Spezialfällen, besonders schwere Erkrankungen, bakteriologischer Befund, dann gibt man Antibiotika.
Bedeutet für diejenigen, die jetzt schon zu viel Antibiotika in ihrem Leben bekommen haben, für die Zukunft sehr dosiert, sehr vorsichtig sowas einzusetzen?
Absolut. Und bei jedem Antibiotikum, was der Doktor verschreibt, sollte der Patient seinen Arzt fragen, lieber Herr Doktor, brauche ich das wirklich? Sollte man nicht vorher eine bakteriologische Untersuchung machen? Oder gibt es nicht naturheilkundliche pflanzliche Alternativen?
Ja.
Wie zum Beispiel bei grippalen, bei Infektionen Umkaloabo, ein naturheilkundliches Mittel, was gegen Viren und gegen Infektionen der oberen Atemwege wirkt.
Diese resistenten Keime und Bakterien in Krankenhäusern, riesengroßes Problem. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendeinen Lösungsansatz?
Aber natürlich. Der Lösungsansatz wäre, dass die Ärzte in der Klinik und wohlgemerkt auch außerhalb der Klinik, die niedergelassenen Ärzte und die Tiermediziner in der Tierhaltung weniger Antibiotika verschreiben. Das ist ganz einfach. Es wäre einfach, aber es funktioniert nicht. Ich habe es 30 Jahre lang versucht und ich bin gescheitert.
Was haben die Kollegen, die diese Antibiotika verschreiben, Ihnen gesagt? Warum sie es machen?
Die haben ein schlechtes Gewissen gehabt, aber haben mir keine Erklärung gegeben. Ich weiß nicht nach dieser langen Zeit, wo ich als Hygieniker tätig war, was ich hätte machen sollen, um die Ärzte von den Antibiotika wegzubringen. Auf der anderen Seite, Antibiotika sind extrem wirksame Medikamente bei schweren Infektionen. Wenn man es da einsetzt, sind sie unerlässlich.
Gibt es bestimmte Situationen, die sozusagen schicksalhaft passieren im Krankenhaus, wo man auch gar nicht viel machen kann, wenn Keime übertragen werden durch Operationen, durch Beatmung, durch Katheter beispielsweise?
Die meisten Krankenhausinfektionen, nämlich 70% aller Krankenhausinfektionen sind schicksalhaft. Nur 30% sind vermeidbar. Und bei den Schicksalshaften, da kann man nichts machen. Wenn man eine Operation macht, bringt man zwangsläufig in vielen Fällen Keime in die Wunde.
Ja.
Wenn man einen Blasenkatheter schiebt, bringt man viele Keime in die Blase. Auch wenn man anständig desinfiziert. Die Krankenhausinfektion ist die negative, häufig unvermeidliche Kehrseite der modernen Medizin.
Ein Hörer möchte wissen, wie dieses Naturheilmittel heißt, das gegen grippale Infekte nachweislich wirkt.
Nachweislich, weil es auch zugelassen ist als wirksames Arzneimittel, das heißt Umkaloabo. Umkaloabo und ist ein rein pflanzliches Mittel und wir haben im Labor nachgewiesen, es ist klinisch effektiv.
Ja.
In klinischen Studien und im Labor haben wir nachgewiesen, dass es die körpereigene Abwehr stärkt.
Ein Kollege hat mir heute Vormittag erzählt, wissend, dass wir die Sendung machen, ein Kollege, der meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dass er immer so ein Desinfektionsfläschchen bei sich hat. Ist das sinnvoll oder ist das übertrieben?
ist nicht übertrieben, das ist sogar optimal in Epidemiezeiten, wenn man Angst hat, irgendwas anzulangen oder wenn man einem Krüppelpatienten die Hände gegeben hat und nicht vermeiden konnte, hinterher mit dem Fläschchen die Hände desinfizieren, optimal. Aha. Der Mann gehört als Chefarzt in eine Klinik.
Gut. Ich werde den Tipp genau 1:1 so weitergeben. Fehlerhafte Toilettenhygiene, immer noch ein Thema auch bei den Hörern, verbunden mit der Frage, was nützt es, wenn ich auf die Toilette gehe, mir anschließend die Hände wasche und dann mir die anderen Bakterien wieder an der Türklinke einsammle?
Ja gut, wenn jemand vorher auf dem Klo war und sich die Hände nicht gewaschen hat und sich dessen Hände sind mit krankmachenden Bakterien kontaminiert,
ja,
dann ist natürlich die Türklinke auch kontaminiert. Aber Gott sei Dank, die Türklinke ist aus Metall und auf Metall sterben die meisten Keime innerhalb von wenigen Minuten und Stunden ab.
Mhm.
Also die Gefahr durch Türklinken ist nicht die große Gefahr. Die Gefahr ist der direkte Kontakt von kontaminierten Händen mit einem anderen oder mit anderen Gegenständen.
Mhm. Ein SWR1-Hörer möchte wissen, ob es nicht sinnvoll ist, sozusagen doppelt zu verfahren, bevor man auf die Toilette geht, sich die Hände zu waschen und dann halt nochmal hinterher.
Ja, das ist schon übertrieben.
Ja?
Ja, weil wenn vorher, wogegen soll man sich schützen? Nur gegen sich selber. Hinterher hat man ja die Hände voll, möglicherweise mit Stuhlkeimen. Und da soll man sich waschen. Also mir ist lieber hundertprozentig, deren sich hinterher die Hände waschen, anstatt hundertprozentig vorher und hundertprozentig hinterher.
Ich glaube, die Frage geht in die Richtung, also wenn man schon was an den Händen hat und geht dann zum Beispiel pinkeln, dass man sozusagen die Bakterien, die auf den Händen sitzen, dann eine Etage tiefer ansammeln lässt.
Das würde ich für ein bisschen übertrieben halten, denn auf den Händen sind meistens Staphylokokken.
Ja.
Und ein paar mehr Staphylokokken auf dem Penis, also unterhalb des Nabels, das macht nichts aus. Staphylokokken machen in der Regel keine Harnweginfektion. Also das kann man sich wirklich sparen.
Viele Hörer möchten wissen, was sie von diesen Sakrotantüchern halten, wo jetzt ja auch in Büros beispielsweise immer mehr Leute Angst vor der Grippe habend zu den Telefonen gehen und erstmal diese Dinger da und die Telefone dann abputzen.
Also es ist jedenfalls besser als nichts.
Mhm.
Und die Sakrotantücher sind alkoholhaltige Tücher. Besser und wirksamer im Vergleich zu den alkoholhaltigen Tüchern wäre die Sache mit den Fläschchen, mit dem kleinen Alkoholdesinfektionsmittel in der Mantel- oder in der Hosentasche.
Aber
diese Tücher sind okay.
Aber die Fläschchen sind doch für die Hände oder sind die auch für andere Sachen?
Die Fläschchen, ach so, jetzt verstehe ich. Der meint, dass man irgendwelche Gegenstände mit den Tüchern abwascht.
Genau.
Ja, das ist das, wenn man es unbedingt alles keimfrei haben will, dann muss man unbedingt überall diese Tücher anwenden. Aber das ist in der Regel übertrieben. Sowas macht man ja nicht mal in der Klinik.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Professor Franz Daschner, bekannt geworden als Umwelt- und Hygienemediziner, der das sogenannte Freiburger Modell oder das von mir sogenannte oder erfundene Freiburger Modell in Freiburg an der Uniklinik eingeführt hat. Wobei man dazu sagen sollte, nochmal, Sie sind eigentlich Kinderarzt, haben sich auch aus Sicht der Kinder natürlich mit dem Thema Bakterien beschäftigt und sind auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es keinen Sinn macht, Kinder vollkommen keimfrei groß werden zu lassen.
Wenn Kinder weitgehend keimfrei erzogen werden in den ersten Lebensjahren, dann haben sie später häufiger Infektionen und vor allem Allergien. Das ist nachgewiesen. Kinder brauchen ein gewisses Maß an Dreck, um eine gute Immunität aufzubauen.
Okay. Das steht fest und das wird auch von niemandem mehr in Zweifel.
Von niemandem in Zweifel gezogen.
Was bedeutet das jetzt sozusagen übertragen auf die Krankenhaushygiene? Dass da ruhig auch ein bisschen Dreck sein darf?
Nein, das nicht. Aber um auf das sogenannte Freiburger Modell zurückzukommen, ich bin ja von Haus aus Kinderarzt und Kinderärzte wollen ihre Kinder nicht zusätzlich zu der Krankheit belasten. Also möglichst wenig Antibiotika, möglichst wenig Desinfektionsmittel, möglichst wenig und so weiter. Und das habe ich aus der Kinderheilkunde in die Krankenhaushygiene, in die Hygiene übertragen. Ich habe gesagt, es geht mit weniger Desinfektionsmittel, es geht mit weniger Antibiotika, es geht mit weniger Müll. Wir können den Müll recyceln, wir können Wasser sparen und so weiter, ohne die Patienten und das Personal mehr zu belasten.
Das haben Sie durchgesetzt gegen wie große Widerstände?
Ja, die Widerstände waren enorm. Ich bin von vielen Kollegen angefeindet worden. Bis kurz vor der Pensionierung auf den Kongressen ist gesagt worden, der Daschner, das ist eine Gefahr für die Medizin, der schädigt Patienten und Personal. weil natürlich eine Aktion gegen Desinfektionsmittel auch bedeutet, ja, gegen die Industrie. Aha. Aktion gegen Überanwendung von Antibiotika bedeutet, Anführungszeichen, Schädigung der Antibiotika-Industrie. Und so habe ich eigentlich auf zwei Fronten kämpfen müssen. Eins ist halt gegen die Industrie und andererseits gegen eigene, okay, Kollegen. Aber es hat Spaß gemacht.
Vielleicht kann man es auch nochmal an einem Beispiel versuchen festzumachen. Sie haben, glaube ich, irgendwann auch in Freiburg gesagt, man muss die Wäsche nicht bei 90 oder 100 Grad waschen. Mhm. 60 oder 70 Grad reichen aus.
40 Grad reichen aus.
40. Das weiß man, das ist
auch
gesichert.
Das weiß man, weil ich habe da eine Doktorarbeit machen lassen. Aha. Und wir haben da die Klinikwäsche mit reduzierenden Temperaturen gewaschen und haben gesehen, auch bei 40 Grad wird die Wäsche noch so weit keimfrei, dass sie für die nächsten Patienten nicht gefährlich ist. Aha. Weil die Waschmittel selber noch Tenside enthalten, bakterienknackende Tenside, die lösen die Zellwand auf und zusätzlich kommt, dass sie sehr noch gespült wird. 6, 7, 8 Mal gespült und für eine Infektion braucht man eine bestimmte Infektionsdosis. Und okay, durch die Spülerei wird die Keimzahl so verringert, dass sie keine Infektion mehr macht. Die Wäsche in der Klinik und auch im Haushalt braucht man nicht kochen. Ja. Ist mit 40 Grad hygienisch einwandfrei. Sie ist vielleicht nicht ganz sauber, aber hygienisch einwandfrei.
Was ist mit Recycling? Was haben Sie da durchgesetzt in Freiburg?
Ich habe gesagt, und da haben die Leute den Händen über den Kopf zusammengeschlagen, ich habe gesagt, der beste Müll, den es gibt, ist der aus dem Krankenhaus. Den können wir doch nicht einfach auf die Deponie geben. Wir kriegen das beste Glas, das beste Papier, beste Plastik. Und so waren wir die allerersten in Deutschland, die Klinikmüll recycelt haben. Aha. Wir haben den ganzen Müll in einen Sack geschmissen und haben es zum Recycling gegeben. Und der hat es damals noch in Freiburg per Hand auseinandersortieren lassen. Aha. Und mittlerweile wird praktisch der gesamte Müll einer Klinik, nicht nur in Freiburg, sondern überall, wird recycelt. Das ist wertvoller Rohstoff.
Mit anderen Worten, das nützt dann letztlich auch nicht nur der Umwelt, sondern spart auch Kosten unterm Strich.
Natürlich, und wie?
Tatsächlich.
Ja, selbstverständlich. Sonst würde die Klinik nicht mitmachen. Alles, was Geld kostet, ist erstmal des Teufels.
Wir haben eine Mail bekommen von einer Ärztin, also einer Kollegin von Ihnen, die sagt, ihr sei aufgefallen, dass Sie früher so heftig gegen Sacrotan und andere Desinfektionsmittel gewesen seien und warum sich das jetzt heute verändert hat.
Die Kollegin hat gut aufgepasst. Vielen Dank für die Frage. Ich habe tatsächlich Sacrotan verteufelt, auch gegen die Firma einen Prozess geführt. Denn Sacrotan enthielt früher Phenol. Mhm. Und Phenol ist leberschädigend und macht Gelbsucht bei Neugeborenen und Frühgeborenen. Das jetzige Sacrotan heißt immer noch Sacrotan, enthält aber Alkohol.
Okay.
Und Alkohol ist das beste Desinfektionsmittel. Drum war ich früher dagegen und jetzt dafür.
Ein Hörer möchte wissen, ob man die einfache Rechnung aufmachen kann. Je mehr Bakterien irgendwo sind, auf einer Türklinke beispielsweise, desto größer ist dann auch das Infektionsrisiko.
So ist es. Je höher die Bakterienzahl, umso größer ist die Gefahr, dass da welche dabei sind, die Infektionen machen können. Mhm.
Mhm. Eine Hörerin fragt an, was Sie von Cortison halten.
Als Infektionsmediziner darf ich nicht sehr viel davon halten, denn Cortison vermindert die körpereigene Abwehr, erhöht die Infektionsgefahr. Aber als normaler Doktor muss ich sagen, Cortison gehört zu den besten Medikamenten, die es überhaupt gibt. Und es macht viele Leute gesund.
Warum? Also warum ist Cortison so gut im Vergleich zu anderen Medikamenten?
Über die einzelnen Wirkungen von Cortison muss ich sagen, müsste ich erst mal wieder nachlesen. Da weiß ich im Moment nicht so gut Bescheid. Aber Cortison ist unersetzlich in der Intensivmedizin, die Patienten, jetzt fällt mir ein, Cortison wird zum Beispiel gegeben in der Intensivmedizin, um das Hirnödem, um Wasser im Gehirn zu reduzieren. Hat viele andere, okay, gute Wirkungen.
Eine Hörerin möchte wissen, wie es eigentlich um die Hygiene im Bett bestellt ist. Also Bett bedeutet ja auch, da verbringt man verdammt viel Zeit, Lebenszeit auch, was man da ganz praktischerweise tun, machen und verändern kann.
Also es ist eine bisschen komplizierte Frage. Verstehe ich das im Bett Sex oder was meint die Kollegin?
Also das weiß ich jetzt nun auch nicht, weil ich habe es ja nur abgelesen. Also ich vermute jetzt mal, dass es eine sexfreie Frage ist, sondern es einfach nur um die Hygiene geht.
Wie man Hygiene...
Milben in, oder sowas.
Sexfreie Betthygiene gewissermaßen.
So sieht's aus.
Die Bettwäsche, die wäscht man, wie gesagt, mit 40 allerhöchstens Grad und, aha, sie ist dann hygienisch einwandfrei.
Das reicht.
Die Matratzen, da hat sie allerdings recht, wenn sie das meint, die sind voll mit Hausstaubmilben. Praktisch alle Matratzen.
Wie kriegt man die weg?
Die kriegt man nur weg, indem man einen quasi einen Desinfektor holt und sie die Matratzen in die chemische Reinigung macht oder sie mit Plastik überzieht.
Das macht ja kein Mensch.
Aber das macht kein Mensch, weil er nicht allergisch ist gegen Hausstaubmilben. Aber manche Menschen sind so allergisch gegen Hausstaubmilben, dass sie auch gegen die Milben in den Matratzen was machen müssen.
In welchen Abständen sollte man dann so eine Matratze auch wegschmeißen? Alle 5 Jahre? 10 Jahre?
Wenn die Hausstaubmilbenallergiker vielleicht alle 5 bis 10 Jahre. Aber so genau, muss ich ehrlich sagen, weiß ich das nicht.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Und Retour von den Hörern.
Ich bedanke mich fürs Interview und die vielen schönen Fragen der Zuhörer.
Eins gehört. Es geht.